Es ist ein Thema unserer Aberworte in der Bibel, die man umschreiben könnte als bedroht, aber nicht besiegt. Bedroht, aber nicht besiegt. Die Geschichte wird an mehreren Stellen im Alten Testament berichtet, sodass wir ein genaues Bild haben. Und auch das ist ein Grund, sich mit ihr zu befassen. In 5 Kapiteln, 2 Kapitel im Königebuch, einmal im 2. Chronikbuch und im Buch Jesaja. Eine höchst bedrohliche Lage für Hiskia, in die er kommen wird. Aber durch das Vertrauen auf die Zusagen Gottes hat er sie bewältigt. Sehr bedroht, lebensgefährlich, aber nicht besiegt. Man könnte es unter ein Wort von Kierkegaard, dem dänischen Philosophen des 19. Jahrhunderts, stellen. Ohne Glauben stolpert man über einen Strohhalm, aber mit Glauben versetzt man Berge. Und das ist unsere Erfahrung. Ohne Glauben werden wir bei leisesten Schwierigkeiten haltlos und ziellos und fallen in Panik und aus der Fassung. Aber mit Glauben bewältigen wir, mit Gottes Hilfe, Hindernisse und Berge von Widerständen. Die Vorgeschichte, die wir in dem Wort gerade gelesen haben, behandelt die Jugend und den Regierungsantritt von Hiskia. Und das Erste, was wir dort auffällig sehen, ist, dass er von ganzem Herzen tat, was dem Herrn wohlgefiel. Dass er ihm vertraute, dass er ihm anhing, dass er nicht abwich. Und das ist deshalb so erstaunlich, weil sein Vater genau das Gegenteil war. Also trotz der Erziehung, trotz des Elternhauses, in dem er groß geworden ist, hat er einen anderen Weg gesucht. Wir wissen sehr genau, ein gläubiges Elternhaus garantiert nicht, dass wir auch einen geraden Kurs gehen und unsere Kinder. Aber ein glaubensfernes Elternhaus hindert es auch nicht, dass wir einen klaren Kurs finden. Und wir haben lebende Beispiele unter uns. Er hing dem Herrn an, und zwar so, wie es von keinem der Könige vor ihm und nach ihm in 400 Jahren Monarchie Judas gesagt wird. Ganz klar und zielstrebig und war nicht fehlerlos. Kein Denkmal, das unerschütterlich gewesen wäre, sondern auch er hat Abweichungen erlebt. Aber die Gesamtbilanz seines Lebens ist, er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Und das andere, der Herr war mit ihm. Ist das erstaunlich? Er war mit Gott. Und Gott war mit ihm. Das ist ein Lebens- und Glaubensgesetz, sehr einfach, eindrücklich und einsichtig. Bei uns wird nicht alles gelingen, was wir uns vornehmen, aber dass der Herr mit uns ist, wenn wir auf einem geraden Kurs und Weg sind, das dürfen wir auch erfahren. Dass er uns Rückhalt, Rückenwind, Bestärkung, Hilfe erkennen lässt und dass sein Geist uns eine Bestätigung ist, wenn wir einen klaren Kurs gehen. Oder auch eine Mahnung, wenn wir irgendwo bedroht sind, abzuweichen. Und nun dann im 39. Lebensjahr, also nach 14 Jahren Regierungszeit, mit 25 wurde er König, bricht eine große Gefahr auf, indem Sanherib, die Weltmacht der damaligen Zeit in Assyrien, gegen Juda zieht. Ist das verständlich? War da Gott nicht mit ihm, dass das jetzt so plötzlich über Nacht geschieht? Da bleiben viele Rätsel, auch in unserem Leben, weshalb wir durch Schweres durch müssen. Aber wenn wir Proben und Feuerprüfungen dieser Art bestanden haben, dann gehen wir gestärkt daraus hervor. Und nun hören wir, was weiterhin eigentlich geschah.
Nach solch treuem Verhalten kam Sanherib, der König von Assur, und zog heran gegen Juda und lagerte sich vor die festen Städte und gedachte, sie an sich zu reißen. Und als Hiskia sah, dass Sanherib kam und willens war, gegen Jerusalem zu kämpfen, beriet er sich mit seinen Obersten und Kriegshelden, ob man die Wasserquellen verdecken sollte, die draußen vor der Stadt waren. Und sie stimmten ihm zu. und es versammelte sich viel Volk, und sie verdeckten alle Quellen und den Bach, der durch die Erde geleitet wird, und sprachen, dass die Könige von Assur nur kein Wasser finden, wenn sie kommen. Und Hiskia ward getrost und besserte alle Mauern aus, wo sie Lücken hatten, und führte Türme auf und baute draußen noch eine andere Mauer und befestigte den Millo, den Wehrturm, an der Stadt Davids und machte viele Waffen und Schilde und setzte Hauptleute über das Kriegsvolk und sammelte sie zu sich auf dem Platz am Tor der Stadt und redete ihnen von Herz zu Herzen und sprach, seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und verzagt nicht vor dem König von Assur, noch vor dem ganzen Heer, das bei ihm ist, denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Mit ihm ist ein fleischlicher Arm, mit uns aber ist der Herr, unser Gott, dass er uns helfe und führe unseren Streit. Und das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda.
Wir haben gelesen jetzt gerade, nach solch treuem Verhalten in der Jugendzeit dieses Königs Hiskia. Man könnte es deutlicher sagen, obwohl er so treu war, bricht jetzt dieses große Unglück auf. Und wird Hiskia dadurch haltlos oder kopflos oder planlos? Hier waren es militärische Schwierigkeiten und Übermächte, die auf das Volk einstürmen. Das könnten bei uns andere Erschütterungen sein. Ein Verlust, den wir erleiden, ein Schicksalsschlag, eine Krankheit, wir haben davon gehört, eine Enttäuschung, die wir durchmachen müssen, oder auch Ablehnung, die wir erfahren im Glauben, oder einfach nur in Anführungszeichen, dass wir übersehen werden, dass man uns links liegen lässt, dass wir nicht die Beachtung und Bestätigung und Anerkennung und Beliebtheit finden, wie wir sie uns wünschen. Das sind alles massive Belastungen und Schwierigkeiten. Sehr massiv, aber nicht massiver als das, was Hiskia und das Volk hier durchmachten. Unter Belastungen zeigt sich die Bewährung. Unter dem Stürmen zeigt sich die Echtheit des Glaubens. Und das auch vor allem für die Menschen in unserer Umgebung, in der Umgebung von Hiskia. Die sagen, der hat's gut, bei dem läuft alles glatt, das ist ein Schönwetterglaube. Oder lernen sie auch bei uns unter Stürmen, dass wir vertrauen. Nun, Hiskia wird nicht fassungslos, sondern er begeht eigentlich zwei wichtige Blickrichtungen. Auf der einen Seite tut er das, was unbedingt getan werden muss, was vor den Füßen liegt. Er bessert die Mauern aus, die Verteidigungsanlagen. Er setzt neue Befehlsketten und Entscheidungsstrukturen fest. Er redet den Menschen ermutigend zu. Und das ist alles wichtig. Reparieren, organisieren, motivieren. Und das hat er mit ganzem Herzen, ganzem Können getan. Und es war viel zu wenig. Denn angesichts dieser Übermacht war das ein Tropfen auf den heißen Stein. Und das Zweite, und das ist das Wichtige, was er tat, er hatte einen Blick durch diese sichtbaren Bedingungen hindurch. Er hat nicht den Blick weg abgewandt, sondern hat das wohl gesehen, aber zusätzlich etwas anderes gesehen, eine weitere Dimension, nämlich das, was Gottes Zusagen und Möglichkeiten verbürgen. Von Moses heißt es einmal, er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Er sah durch das, was sichtbar war, hindurch. Wir kennen vielleicht diese Bilder einer Karte, eines Bildes als flächiger Druck von einem Bild, was auch als dreidimensionales Bild gesehen werden kann. Wenn man die Augen etwas geeignet verschwimmen lässt und schielt, dann findet man plötzlich ein Bild mit einem greifbaren Gegenstand, als wäre es in Tiefe und dritter Dimension dargestellt. Ich habe nach dem Gottesdienst mal ein Bild, um uns das mal hier zu zeigen, wie das geht, aber nicht jetzt. Oder ein Hologramm, ein solches Bild, das wir auf den Scheckkarten oder auf Kreditkarten oder anderen Cards finden, bei dem je nach Lichteinfall, nach Winkel, in dem wir es betrachten, plötzlich das Objekt, was da abgebildet ist, Tiefe gewinnt, wie zum Greifen ist. Und diese dritte Dimension ist so etwas, was hier Hiskia findet. Eine weitere Dimension hinter dem Sichtbaren. Glauben ist ja nicht blauäugig und ist nicht ein Träumen, ein Wunschdenken. Gott wird es schon richten. Nein, er sieht sehr handfest, stocknüchtern die Gefahr, die sich hier auftut. Eine Übermacht, der nie gewachsen ist, menschlich gesprochen. Aber er sieht hindurch, durch das, was seine normalen menschlichen Augen nicht sehen. Augustin, der Kirchenvater des dritten Jahrhunderts der frühen Christenheit, hat einmal gesagt, der Glaube hat seine besonderen Augen. Und das ist wirklich so. Sie sehen beides, was gesehen werden muss. Mit ihm, das ist der Schlüsselvers 8 hier, ist ein fleischlicher Arm, eine starke Macht. Aber mit uns ist der Herr unser Gott, dass er uns helfe und den Streit führe. Es ist auch wichtig, dass wir das, was wir tun können, was vor den Füßen liegt, tun. Arbeiten, als ob alles Beten nichts nützt und beten, als ob alles Arbeiten nichts nützt. Also tun, was wir tun können. Ich habe vor Jahren einmal einen Besuch im englischen Oberhaus gemacht, also in diesem House of Lords, also der zweiten Kammer des dortigen Parlaments. Und von der Besuchertribüne hat man eine Sitzung verfolgen können und wir haben dann plötzlich gemerkt, ein Lord ist eingenickt. Um ihn herum wurde Weltpolitik debattiert, aber er ist eingeschlafen. Und das wurde dadurch besonders deutlich und auch peinlich, dass dann ein Bediensteter des Parlaments im Frack, ein Butler, da auf ihn zukam und ihm eine Nachricht überbringen wollte. Aber er war eingeschlafen, er wollte nicht wecken. Und da legte er ihm die Notiz einfach auf seine gefalteten Hände. Das hat er aber im Schlaf nicht gemerkt. Und 5 Minuten lang lag dieser Zettel da auf seinen Händen, ohne dass er Notiz davon nahm. Und dann wurde er wach und sah plötzlich was vor sich. Er war buchstäblich ins Reich der Träume abgewandert. Das ist nicht das, was uns geboten wird, sondern tun, was vor unseren Augen ist. Aber nicht dabei stehen bleiben, sondern hindurchschauen. Die sichtbaren Schwierigkeiten sind im Falle Hiskias übermächtig gewesen. Die sichtbaren Schwierigkeiten mögen bei uns übermächtig sein, aber Gottes unsichtbaren Möglichkeiten sind allmächtig. Die Schwierigkeiten übermächtig, aber die Möglichkeiten Gottes allmächtig. Bedroht, aber nicht besiegt. Und man kann das, was ganz unten steht, nur noch mit Bewegung und wirklicher Anteilnahme lesen. Das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias. Da geht einer im Glauben voran und kann andere mitnehmen und ihnen Mut zusprechen, den sie alle nötig hatten. Einer nimmt es ernst und die anderen folgen. Ist das nicht ein Bild für Gemeinde? Der neue Glaubenserfahrung gemacht hat, greift den anderen unter die Arme und hilft ihm auch, wieder Mut zu gewinnen für den nächsten Schritt. Solch ein Glaube, solch eine Getrostheit, solch eine Ermutigung im Glauben ist ansteckend für andere. Und das Volk verließ sich darauf. Aber auch der Unglaube und das Gegenteil können ein Bacillus sein, der ansteckend ist. Ein Erreger, der wirklich Krankheiten verursacht. Wir denken an die Geschichte der Kundschafter, die Mose in der Wüstenwanderung ausgesandt hat. 12 insgesamt. 2 sagen, ja, es ist schwierig, aber mit Gottes Hilfe können wir das packen. Und die 10 sagen, das werden wir nie schaffen. Die Übermacht ist zu groß. Und die Konsequenz, das Volk weinte die ganze Nacht. Das muss man sich mal vorstellen. Gestandene Leute, Männer und Frauen, alt und jung, haben nichts anderes zu tun, als die ganze Nacht Tränen zu vergießen über das, was vor ihnen steht. Nur weil 10 von 12 ein anderes Bild vermitteln als die 2 Glaubenszeugen. Bedenken wir, was wir für Signale für unsere Umwelt sind. Paulus sagt das in einem Korintherbrief in 2 Versen, in gedichter Folge mit 4-mal Aber. Eine Situation, die er in Kapitel 6 genau beschreibt, was alles dahinter steht, von allen Seiten bedrängt. Ich weiß oft nicht mehr weiter. Ich werde verfolgt. Ich werde niedergeworfen. Wir werden versucht zu lesen. Ich bin von allen Seiten bedrängt. Und irgendwann werde ich wohl erdrückt sein. Ich weiß oft nicht mehr weiter. Und es ist zum Verzweifeln. Ich werde verfolgt. Und sicher lässt mich Gott auch im Stich. Und hier steht es genau anders. Bedroht, aber nicht besiegt. Ich bin von allen Seiten bedrängt, aber ich werde nicht erdrückt. Ich weiß nicht mehr weiter, aber ich verzweifle nicht. Können wir das für unser Leben durch buchstabieren, gerade wenn wir es nötig haben. Und die Lösung dieses Bekenntnisses von Paulus am Ende des Kapitels 4, daher werden wir nicht müde, sondern ob auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn die schnell vorübergehende, leichte Last unserer Trübsal schafft uns nach überreichem Maß, zu überreichem Ertrag, ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit und, die wir nicht sehen, auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Es wäre schön, wenn wir die Geschichte hier beenden könnten, aber sie geht weiter. Und die Schwierigkeiten kommen noch massiver, als sie schon waren. Ein Seelsorger hat einem sehr entmutigten Mitarbeiter einmal das so gesagt: Nur Mut, es kommt noch schlimmer. Das ist natürlich eine harte Methode und Therapie, aber es hat ihm geholfen in diesem Moment. Und wir hören nun weiter, was tatsächlich noch sich weiter hier abspielt.
Und der König von Assyrien sandte den Tartan, seinen Kanzler, und Rabsaris, seinen Innenminister, und Rabschake, seinen Heerführer von Lachisch, zum König Hiskia mit großer Heeresmacht nach Jerusalem. Und sie zogen hinauf. Und als sie hinkamen, hielten sie an der Wasserleitung des oberen Teiches, der an der Straße bei dem Acker des Walkers liegt. Und sie riefen nach dem König. Da kamen zu ihnen heraus der Hofmeister Eliakim, der Sohn Hilkias, und der Schreiber Schepna und der Kanzler Joach, der Sohn Asafs. Und der Rabschake sprach zu ihnen: Sagt doch dem König Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien. Was ist das für ein Vertrauen, das du da hast? Meinst du, bloße Worte seien schon Rat und Macht zum Kämpfen? Auf wen verlässt du dich denn, dass du von mir abtrünnig geworden bist? Siehe, verlässt du dich auf diesen zerbrochenen Rohrstab auf Ägypten, der jedem, der sich darauf stützt, in die Hand dringen und sie durchbohren wird? So ist der Pharao, der König der Ägypter, für alle, die sich auf ihn verlassen. Oder wollt ihr zu mir sagen, wir verlassen uns auf den Herrn, unseren Gott? Ist er es denn nicht, dessen Höhe und Altäre Hiskia entfernt und zu Juda und zu Jerusalem gesagt hat, nur vor diesem Altar, der in Jerusalem ist, sollt ihr anbeten? Wohlan, nimm eine Wette an mit meinem Herrn, dem König von Assyrien. Ich will dir 2000 Rosse geben, ob du Reiter dazu stellen kannst? Wie willst du denn zurücktreiben, auch nur einen der geringsten von meines Heeres Untertanen? Und du verlässt dich auf Ägypten um der Wagen und Gespanne willen? Meinst du aber, ich sei ohne den Herrn heraufgezogen, dass ich diese Städte verderbe? Der Herr hat mir's geboten, zieh hinauf in dies Land und verdirb es. Da sprachen Eliakim, der Sohn Hilkias, und Schepna und Joach zum Rabschake: Rede mit deinen Knechten Aramäisch, denn wir verstehen's, und rede nicht mit uns auf Hebräisch vor den Ohren des Volkes, das auf der Mauer ist. Aber der Rabschake sprach zu ihnen: Hat mich denn mein Herr zu deinem Herrn oder zu dir gesandt, dass ich solche Worte rede und nicht mehr zu den Männern, die auf der Mauer sitzen, dass sie mit euch ihren eigenen Mist fressen und ihren Harn saufen? Da trat der Rabschake hin und rief mit lauter Stimme auf Hebräisch und sprach: Hört das Wort des großen Königs, des Königs von Assyrien. So spricht der König: Lasst euch von Hiskia nicht betrügen, denn er vermag, euch nicht zu erretten aus meiner Hand. Und lasst euch von Hiskia nicht vertrösten auf den Herrn, wenn er sagt: Der Herr wird uns erretten und diese Stadt wird nicht in die Hände des Königs von Assyrien gegeben werden. Hört nicht auf Hiskia, denn so spricht der König von Assyrien: Schließt Freundschaft mit mir und kommt zu mir heraus, so soll jeder Mann von seinem Weinstock und seinem Feigenbaum essen und von seinem Brunnen trinken, bis ich komme und euch hole in ein Land, das eurem Land gleich ist, darin Korn, Wein, Brot, Weinberge, Ölbäume und Honig sind. Dann werdet ihr am Leben bleiben und nicht sterben. Hört nicht auf Hiskia, denn er verführt euch, wenn er spricht: Der Herr wird uns erretten. Haben etwa die Götter der anderen Völker ihr Land errettet aus der Hand des Königs von Assyrien? Wo sind die Götter von Hamat, von Arpad? Wo sind die Götter von Sepharvaim, Hena und Ava? Wo sind die Götter des Landes Samarien? Haben sie Samarien errettet aus meiner Hand? Wo ist ein Gott unter den Göttern aller Länder, der sein Land aus meiner Hand errettet hätte, dass allein der Herr Jerusalem aus meiner Hand erretten könnte? Das Volk aber schwieg still und antwortete ihm nichts, denn der König hatte geboten: Antwortet ihm nichts. Da kamen der Hofmeister Eljakim, der Sohn Hilkias, und der Schreiber Schepna und der Kanzler Joach, der Sohn Asaphs, zu Hiskia mit zerrissenen Kleidern und sagten ihm die Worte des Rabschake an. Als der König Hiskia das hörte, zerriss er seine Kleider und legte einen Sack an und ging in das Haus des Herrn. Und er sandte den Hofmeister Eljakim und den Schreiber Schepna samt den Ältesten der Priester mit Säcken angetan zu dem Propheten Jesaja, dem Sohn des Amos. Und Hiskia bekam noch einen Brief von dem König von Assyrien. Und als Hiskia den Brief von den Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf zum Hause des Herrn und breitete ihn vor dem Herrn aus und betete vor dem Herrn an und sprach: Herr Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist alleine Gott über alle Königreiche auf Erden. Du hast Himmel und Erde gemacht. Herr, neige deine Ohren und höre. Tu deine Augen auf und sieh und höre die Worte Sanheribs, der Herr gesandt hat, um dem lebendigen Gott Hohn zu sprechen. Es ist wahr, Herr, die Könige von Assyrien haben die Völker mit dem Schwert umgebracht und ihre Länder verwüstet und haben ihre Götter ins Feuer geworfen. Denn es waren nicht Götter, sondern Werk von Menschenhänden, Holz und Stein. Darum haben sie sie vertilgt. Nun aber, Herr, unser Gott, errette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du, Herr, alleine Gott bist.
Die Bedingungen werden immer schwieriger, die hier das Volk und Hiskia erleben. Und vieles ist dazu angetan, den Glaubensmut von Hiskia zu brechen. Da sät er zunächst Zweifel. Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit der Zusagen Gottes. Zweifel an der Einmaligkeit des lebendigen Gottes Israels. Wie es im Vers 20 heißt, bloße Worte. Das ist noch keine Rüstung, das ist noch keine Heeresmacht. Und natürlich, das musste sich Hiskia eingestehen und das erlebt er hautnah. Oder das andere, andere Völker haben doch auch ihre Götter. Wieso sollte eigentlich der Gott Israels etwas anderes sein? Wieso sollte eigentlich der lebendige Gott, den wir in der Bibel finden, jemand anderes sein als Allah? Und wenn wir das so aussprechen, dann ahnen wir etwas von dem Druck, von dem gesellschaftlichen Druck, der auf uns liegt, wenn wir sagen, nein, das ist der lebendige Gott. Andere Götter sind Menschenwerk. So sagt es das Gebet von Hiskia, auf das wir noch kommen werden. Und die andere Anfechtung, die Hiskia begegnet, ist, dass ihm eine Beleidigung entgegenkommt, eine Verletzung. Eine Verachtung, die ihm Hohn spricht, ja, die ihn zum Gespött werden lässt, indem gesagt wird: Nimm doch mal eine Wette an. Ich stelle die Reiter, du hast nicht. Ich stelle die Pferde, du hast nicht mal genügend Leute, die die Pferde reiten können. Das klingt so verachtungsvoll und beleidigend und verletzend, da hätte man aufschreien können. Aber wir haben gelesen, das Volk schwieg stille. Und das Letzte: Es sät Zwietracht, es möchte Verwirrung stiften und das Volk von dem König entzweien. Vertraut nicht auf den König, der euch vertröstet und sagt, der Herr wird mit uns sein. Wir haben schwerwiegende Umstände vielleicht zu durchleben. Aber da sind auch Menschen, die aktiv versuchen, uns durch Verführung, durch Zweifel und durch Beleidigung und Verletzung noch das Leben schwerer zu machen. Ja, und wir lesen nun das ganz Besondere: Das Volk antwortet nichts, denn Hiskia hat es so geboten. Und das ist sehr weise, nicht auf Zweifel und Zweifler zu antworten. Jesus hat dem Versucher, dem er entgegentrat, einen Satz aus der Bibel zitiert und dann sich verabschiedet. Er hat sich die ganze Nacht um die Ohren geschlagen gegenüber einem Nikodemus, der mit echten Fragen kam. Aber einem Zweifler, für den hat er keine Zeit. Und ist das nicht weise, auf solche verletzenden Wetten, wie sie hier vorgeschlagen werden, gar nicht einzugehen und gar nicht darüber zu reden? Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet über dem Namen Jesu Christi. Selig seid ihr, sagt uns das Wort. Dass das Volk hier das beachtet, was Hiskia ihm sagt, zeigt, was er für eine Autorität hat, was er für einen Glaubensmut ausgestrahlt hatte und auch diese Autorität durchsetzen konnte. Nun, statt mit den feindlichen Mächten zu reden, redet der König mit dem Herrn, indem er in dreifacher Weise in das Haus Gottes geht, indem er seelsorgerlichen Rat holt bei Jesaja, können sagen, er sucht eine Zweierschaft in unseren Worten, und schließlich noch einmal explizit das Gebet, was er im Schlussvers dann im Vers 2 anspricht, im Vers 14, indem er zu Gott betet. Da wird davon gesprochen, er breitete den Brief aus, den er erhalten hatte. Das ist sehr einfach, sehr kindlich, sehr niedlich gesprochen, könnte man fast sagen. Gott muss da nicht diesen entfalteten Brief vor sich sehen, um zu wissen, was drinsteht. Aber es ist für Hiskia ein sicheres Zeichen, dass er Gott ernst nimmt, dass er ihn wie ein Gegenüber, dem er die Dinge schildert, nahebringt. Wir waren mit der Gemeinde vor 2 Wochen bei diesem Gemeindeausflug in Bad Blankenburg und sind ja auch in der Konferenzhalle dann mit dem Werk etwas vertraut gemacht worden, unter anderem auch mit dem Bau der Konferenzhalle vor 100 Jahren. Und wir haben da mitverfolgt, wie unter großem Zeitdruck diese Konferenzhalle zur Eröffnungsfeier fertig werden sollte. Und dann betet der Buchhalter sehr einfach und kindlich, indem er eben sagt: Herr Jesus Christus, die Einweihung ist am 28. Juli, also nach meiner Berechnung müssten die Fenster spätestens am 21. Juli eingebaut werden. Amen. So einfach, nach seiner Berechnung, nach seinem Durchdenken. Und Gott hat sich dazu gestellt und hat diese Berechnung anerkannt. So wie er auf diesen ausgebreiteten Brief, wie Gott auf diesen ausgebreiteten Brief eingeht. Hiskia war vorher der, der Mut ausgeteilt hat und ausgestrahlt hat. Und hier braucht er selbst Mut und holt sich ihn bei Jesaja, der mit ihm zusammen betet. Und es ist auch beachtlich, wenn wir einfach mal ganz kurz dieses Gebet noch vor Augen führen. Der geheime Ausdruck hinter all diesen 5 Versen dieses Gebetes ist die Ehre Gottes. Es fängt nicht mit der Bitte um Errettung an. Es fängt mit dem Lob, mit der Anerkennung, mit der Bezeugung, mit dem Bekenntnis der Macht Gottes über alle Grenzen an. Der du allein Gott über alle Königreiche der Erde bist. Aber selbst wenn es dann um die Bitte geht, steht auch tatsächlich die Ehre Gottes im Raum. Weil dem lebendigen Gott Hohn gesprochen wird, deshalb möge doch Gott eingreifen, um diese Schande abzuwischen und uns damit auch zu retten. Und dann, es ist wahr, die Götter um uns herum, die können nicht helfen. Das ist Menschenwerk. Weil es den einen lebendigen Gott gibt, über alle Götter, auch wieder die Ehre Gottes, die in diesem Wort zum Ausdruck kommt. Und ganz zum Schluss wieder: Nun, Herr, unser Gott, errette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche erkennen, dass du allein Gott bist. Am Anfang haben wir den Psalm 2 gehört. Warum toben die Heiden? Warum toben die Menschen unserer Gesellschaft gegen den Glauben? Wir finden das immer wieder. Dem muss man die Ehre Gottes entgegensetzen. Wir müssen es bekennen. Seine Bekanntheit, seine Autorität, seinen Anspruch deutlich machen. Nun, wie geht dieser Kampf aus? Das haben wir noch nicht gelesen, aber das sind nur 2 knappe Verse. Und in dieser Nacht fuhr der Engel des Herrn und schlug im Lager von Assyrien 185.000 Mann. Und als man sich früh am Morgen aufmachte, siehe, da lag alles voller Leichen. Ein Gau, ein Tsunami, der hier einbricht mit einem Strafgericht Gottes und 185.000 Mann umbringt, wahrscheinlich mehr als ganz Judäa zu der Zeit Einwohner hatte. Und damit ist ohne einen Schuss, ohne eine militärische Aktion dieser Krieg für Israel gewonnen, für Juda gewonnen. Das ist ein Wunder ohne Gleichen, und nicht die Tüchtigkeit und der Mut Hiskias haben diesen Kampf entschieden, sondern allein Gottes Eingreifen. Das ist genauso, wie es vorher auch Hiskia gebetet hatte. Ja, er rette uns um deinen Namen groß zu machen. Rechnen wir mit solchen Wundern? Wohl kaum in unserem Alltag. Und doch geschehen solche Zeichen als Fingerzeig Gottes immer wieder hin und da, hier und da. An einer Kirche in Limbach-Oberfrohnau, in der Nähe von Chemnitz, hängt seit kurzem eine Tafel mit einem Spruch an der Kirche: Was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Das ist vielleicht noch nicht so umwerfend, dass das so an einer Kirche steht, das erwartet man da. Aber wenn man den Hintergrund kennt, ist das sehr, sehr spektakulär. Denn das hat seine Vorgeschichte. Vor gut 3 Jahren ist ein junger Mann mit 23 Jahren angetrunken mit seinem Auto in diesem Ort mit 139 Stundenkilometern gefahren, bei erlaubten 50. Natürlich irgendwann bei Schneeglätte die Gewalt über das Auto verloren. Er rast eine Böschung hoch und wird über diese Abschussrampe sozusagen katapultiert über 35 Meter hinweg in den Kirchendachstuhl der Kirche in 6 Meter Höhe. Und hier ist das Bild gerade nach der Landung ungefähr aufgenommen, wie er befreit wird. Er überlebt, schwer verletzt, aber überlebt. Inzwischen fährt er wieder Auto, nachdem er 1 Jahr den Führerschein abgeben durfte. Ein Wunder ohne Gleich, wäre er 1 Meter tiefer gelandet, er wäre an der Mauer zerschellt. 1,5 Meter weiter links, da hätte er gegen das Dachgebälk gerast und wäre sicher nicht mehr am Leben. Und deshalb dieses Wort des Pfarrers, und man kann nur dankbar sein, dass er das wirklich nutzt, für die vielen Reisebusse an Touristen und Medienvertreter, die bis heute noch dahin kommen, um zu deutlich zu machen: Was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Was nehmen wir mit von Hiskia? Mit ihm ist ein fleischlicher Arm, aber mit uns ist der Herr unser Gott. Und die Frage ist: Sind wir mit ihm, wie er mit uns ist? Die sichtbaren Schwierigkeiten mögen übermächtig sein, aber die unsichtbaren Möglichkeiten Gottes sind allmächtig. Und wie können wir anderen den Glauben groß machen? Im Persönlichen, aber vielleicht sogar in unsere Öffentlichkeit hinein, wenn wir heraus aus der Komfortzone treten. Hier ist das Bild des Berliner Doms am Lustgarten unter den Linden. Und dort ist in der rechten Teil der mittleren großen Kuppel ein Bibelwort abgedruckt: Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und das hat über die 100 Jahre des Bestehens des Doms immer gestanden, auch zu DDR-Zeiten, wo schräg gegenüber der Palast der Republik gestanden hat und vielleicht ein Transparent gehangen hat: Der Sozialismus ist unser Sieg, der die Welt überwunden hat. Oder auch heute, wenn Staatsakte, wie zum Beispiel nach der Beerdigung von Ex-Bundespräsident Johannes Rau, die ganze Prominenz, Politprominenz in Deutschland durch dieses Portal einzieht. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das brauchen wir, dass das in unserem Land bekannt wird und in unserem persönlichen Umfeld. Bedroht, aber nicht besiegt. Wir haben es hier mit diesem Wort zu tun gehabt. Mit ihm ist ein fleischlicher Arm. Mit uns ist der Herr, unser Gott, dass er uns helfe und unseren Streit führe. Amen.